Emmanuel Macron auf Staatsbesuch in Deutschland. Wie steht es um die Beziehungen zwischen Berlin und Paris? Zum ersten Mal seit 23 Jahren besucht wieder ein französischer Staatspräsident die Bundesrepublik. Der Visite gingen Monate der Spannungen voraus. Der Dissens gipfelte in der Absage der Regierungskonsultationen im Oktober. Das war seit deren Einführung noch nie vorgekommen. Über den Zustand des deutsch-französischen Verhältnisses spreche ich mit dem SPD-Politiker Michael Roth. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag war auch viele Jahre Beauftragter für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Guten Tag, Herr Roth.
Hallo, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Roth, der Bundespräsident Steinmeier, hatte angekündigt, Emmanuel Macrons Besuch markiere den Beginn eines neuen Kapitels in der Freundschaft unserer beiden Länder. Wie würden Sie denn dieses Kapitel überschreiben?
Also erstmal ist es mir ein ganz großes Bedürfnis, den Hörerinnen und Hörern noch einmal zu sagen, die französischen Präsidenten haben Deutschland sehr oft und sehr regelmäßig besucht und sie werden das auch tun. Nur ist ein Staatsbesuch eben was ganz Besonderes mit ganz viel Lametta und mit Orden und mit Pomp. Und da zeigt auch unsere manchmal etwas langweilige Demokratie, was in ihr steckt. Also es gibt einen regelmäßigen Austausch.
Und sagen wir auch das, Macron war vor wenigen Wochen sogar hier und hat sich informell mit dem Bundeskanzler getroffen.
Genau.
Aber das ist eben weniger Lametta. Jetzt also Staatsbesuch.
Genau. Und das kommt sicherlich auch zur rechten Zeit, denn es hat sich weniger in den deutsch-französischen Beziehungen geändert, aber Europa und die Welt hat sich grundlegend gewandelt. Und wenn ein so enges Team in guten wie in schlechten Zeiten verbunden gestalten will, dann ist es wichtig, dass wir darüber reden, dass wir einen gemeinsamen Weg suchen, wie diese Welt, wie Europa friedlicher werden kann, wie wir zu mehr Gerechtigkeit kommen. Und da schauen natürlich nach wie vor sehr viele auf Berlin und auf Paris.
Aber warum machen die Differenzen, dieser Dissens, warum macht er sich gerade jetzt so stark bemerkbar?
Ich war 8 Jahre Beauftragter für die deutsch-französische Zusammenarbeit und habe eigentlich immer Dissense erlebt. Die Qualität dieser deutsch-französischen Freundschaft liegt ja nicht darin, dass wir von Anfang an einer Meinung sind, sondern die Qualität liegt darin, dass wir aus unterschiedlichen Richtungen kommend uns dann doch immer wieder zusammenraufen und Kompromisse finden, die einladend sind für andere in Europa. Das heißt, wir bringen ganz Unterschiedliches zusammen, aber eben nicht auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern wenn es gut läuft, ist es richtig ambitioniert und dient damit auch Europa. Also ich kenne eher den Streit als Begegnung, wo man sich von Anfang an einer Meinung war. Und das ist auch gar nichts Schlimmes.
Der Bundeskanzler hat das deutsch-französische Verhältnis ja wahrscheinlich nicht umsonst auch als Kompromissmaschine bezeichnet. Das ist aber ziemlich wenig romantisch. Muss man nicht doch ein bisschen mehr auf das Atmosphärische gehen? Denn es heißt ja, dass Macron im Verhältnis zu Scholz, aber auch schon im Verhältnis zu dessen Vorgängerin Angela Merkel, dass es da haperte. Im persönlichen Verhältnis. Muss man darauf nicht auch eingehen?
Wichtig ist der gegenseitige Respekt und da liegt ja schon ein ganz wesentlicher Unterschied. Frankreich hat ein ganz anderes Staatssystem. Der Präsident ist die zentrale Figur. Natürlich spielt der Bundeskanzler in Deutschland auch eine ganz wichtige Rolle, aber er ist in Koalition eingebunden. Der Deutsche Bundestag, den ich ja auch hier heute repräsentieren darf, spielt eine ganz wichtige Rolle, deutlich schwergewichtiger als beispielsweise das französische Parlament, die Assemblée Nationale. Und dann sind wir ein föderales Land. Das heißt, nicht zuletzt haben auch unsere Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die deutschen Länder, ein gutes Wörtchen mitzureden. Und das ist in Frankreich ganz, ganz anders. Und ja, die französische Attitüde ist dann doch eher etwas größer, etwas feierlicher, etwas pathetischer. Und unsere Regierungschefs und Chefinnen kommen da doch erheblich nüchterner und manchmal auch pragmatischer daher. Nun hat natürlich Olaf Scholz einen sensiblen Punkt benannt, denn wenn man Kompromissmaschine hört, erstmal Maschine, das ist wirklich sehr technisch und Kompromiss, und das ist eher schade, klingt ja in den Ohren vieler Bürgerinnen und Bürger als eher etwas Schlechtes. Dabei lebt natürlich die Demokratie davon, dass man aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommt, sich auf was Ordentliches verständigt, und dabei müssen alle Abstriche machen. Und das ist natürlich auch das Lebenselixier zwischen Deutschland und Frankreich. Aber noch einmal, Frau Mattei, es sollen eben keine Formelkompromisse sein, sondern es sollen auch wirklich mutige Kompromisse sein.
Nun haben Sie vorhin gesagt, die Weltläufte sind es, die über dieses Verhältnis so hinweggegangen sind. Liegt es also auch am Krieg in der Ukraine zum Beispiel, dass es einen solchen Dissens gibt in diesem Verhältnis?
Mit dem Ukraine-Krieg stehen ja ganz, ganz viele große Fragen auf dem Prüfstand. Wie sieht die Zukunft der transatlantischen Beziehungen aus? Wir erleben derzeit Europa, das ohne die massive militärische Unterstützung der USA vermutlich verloren wäre, zumindest der Osten Europas, die Ukraine. Es geht darum, wie wir uns ausrichten gegenüber Diktaturen und autoritären Regimen, nicht zuletzt Russland, das imperialistisch und kolonialistisch gegen seine Nachbarn Ukraine und gegen unsere Werte vorgeht. Es geht um ein anderes großes autoritäres Regime, das ist China, ein riesiger wirtschaftlicher, aber auch politischer Faktor in der Welt. Es geht um unseren gemeinsamen Umgang, die Rolle Europas im bunten und vielfältigen Süden unserer Welt, Afrika, Lateinamerika, Asien. Und es geht natürlich auch darum, wie gehen wir eigentlich als liberale, soziale Demokratien mit dem Krieg um? Wie schützen wir unsere Bürgerinnen und Bürger? Und das ist eine Frage, mit der ich mich zumindest in den vergangenen Jahren, und ich bin ja jetzt auch schon seit fast 25 Jahren Bundestagsabgeordneter, so nie beschäftigen musste. Und das ist auch eine Frage, die in Frankreich intensiv diskutiert wird. Insofern hat sich ganz, ganz, ganz viel verändert. Bis dahin, dass wir zum allerersten Mal in der Geschichte Europas die Tür für den Osten Europas aufgestoßen haben. Sowohl im Hinblick auf die Europäische Union, und das war lange Zeit für Frankreich ein absolutes No-Go. Und jetzt reden wir auch noch über eine konkrete NATO-Perspektive für die Ukraine und für andere Staaten Osteuropas. Und das macht deutlich, wie dramatisch sich Europa und die Welt gewandelt hat.
NATO-Perspektive, sagen Sie, aber erwarten Sie denn, dass nun zum Beispiel beim NATO-Gipfel in Vilnius im Juli, Mitte Juli, dass es dann mehr gibt als Sicherheitsgarantien für die Ukraine?
Ich erwarte erst einmal, dass es ein klares Signal gibt, wenn der Krieg sein Ende findet, hoffentlich bald, dann hat die Ukraine eine Chance, Mitglied der NATO zu werden. Das ist über alle Garantien hinweg das für uns günstigste, am ehesten zu verantwortende Modell, um Sicherheit zu gewährleisten und Stabilität, nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Europa.
Warum hat es eigentlich in diesem ersten Kriegsjahr oder den fast anderthalb Jahren seit Beginn dieses Krieges keine hochrangige deutsch-französische Initiative gegeben? Wir müssen ja anerkennen, wer die Hilfe organisiert hat. Das war mit fast schlafwandlerischer Sicherheit der amerikanische Präsident. Das war nicht Macron, das war nicht Olaf Scholz, das kam nicht aus Europa.
Wir waren offenkundig zu stark auf unsere eigenen Befindlichkeiten, unsere Traditionen, auch auf unsere Bevölkerungen konzentriert. Ich hätte mir auch gewünscht, wenn wir schneller zu einer gemeinsamen Position gefunden hätten, um auch andere zu ermutigen, diesem riskanten Unterfangen beizutreten. Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet, das ist für uns etwas Außergewöhnliches, das muss gut begründet werden. Und Sie haben völlig recht, ohne die USA wären wir in einer dramatischen Lage, und das müssen auch unsere französischen Freundinnen und Freunde erkennen, die ja gerne auch von strategischer Autonomie in sicherheits- und außenpolitischen Fragen sprechen. Da müssen wir in Europa noch sehr, sehr viel tun, um das zu kompensieren, was möglicherweise die USA uns in Europa an Sicherheit nicht mehr zur Verfügung stellen. Und das kann ja ganz schnell gehen, wenn beispielsweise Präsident Biden nicht wiedergewählt würde und es einen neuen amerikanischen Präsidenten gibt, von Donald Trump ganz zu schweigen. Der hat ja deutlich gemacht, dass er sich nicht um Europa schert und dass er vor allem auch keine große Bedeutung sieht für die NATO. Für ihn ist die Bilateralisierung der Politik das Entscheidende. Und für uns ist Teamarbeit, internationale und europäische Teamarbeit, das Entscheidende.
Aber dennoch hat gerade Emmanuel Emmanuel Macron kürzlich davon gesprochen, dass Europa sich nicht zum Vasallen der USA entwickeln soll. Er hat auch davon gesprochen, dass Europa eventuell ein dritter Pol sein könnte zwischen den USA und China. Ist das nicht verantwortungsloses Gerede in diesem Zusammenhang?
Das ist manchmal so, als wenn so ein kleiner Steppke auf dem Schulhof den Großen mal erzählt mit den breiten Schultern und mit den dicken Muskeln, ich brauche euch nicht und ich feg euch hier vom Schulhof, wenn ich mal so richtig laut pfeife. Das war sicherlich rhetorisch gesehen alles andere als hilfreich. Ich bin eher dafür, dass wir jetzt die verbleibende Zeit nutzen, um uns als Team NATO, und dazu gehört ja maßgeblich auch Frankreich, europäisch neu aufstellen, uns stärken und uns immer auch auf eine Situation einstellen, wo die USA uns klar und deutlich signalisieren, das war im Übrigen auch schon mal unter Obama der Fall, eure Probleme in Europa, die löst ihr gefälligst selbst. Wir haben andere Bewährungsproben in der Welt, das müsst ihr jetzt endlich mal eigenverantwortlich machen. Davon sind wir weit entfernt. Was ich aber vor allem problematisch fand, ist, momentan streben wir ja eine engere Teamarbeit zwischen den Demokratien in der Welt an. Und dazu gehören natürlich nicht nur Länder wie Kanada, Korea, Japan, Australien, Neuseeland, auch Indien oder Südafrika, die sicherlich eine ganz andere Geschichte mitbringen als wir. Aber natürlich bleiben die USA als Wertepartner für uns von zentraler Bedeutung. Und unsere Partner in Mittelosteuropa sehen es überhaupt nicht gerne, wenn in einem Satz einerseits das Hohelied der europäischen Souveränität angestimmt wird und gleichzeitig erklärt wird, aber eigentlich will man sich so ein bisschen emanzipieren von den USA. Also ich finde, wir Europäerinnen und Europäer haben in den vergangenen Jahren immer wieder auch die Kraft aufgebracht, auch gegenüber unseren amerikanischen Freunden Nein zu sagen, bestimmte Abenteuer nicht mitzumachen, wenn ich mal an den Irakkrieg denke. Aber jetzt muss es vor allem darum gehen, dass wir in Mittelosteuropa, im östlichen Europa die Kunst des Zuhörens pflegen. Wir haben denen nämlich oft genug nicht zugehört und haben uns über deren Sicherheitsinteressen hinweggesetzt.
Hat dieser Krieg in der Ukraine und die Verschiebungen hier in Europa, haben die nicht auch zutage geführt, dass die deutsch-französische Achse vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist, dass zum Beispiel Länder wie Polen viel wichtiger geworden sind?
Von Achse möchte ich nicht reden, aber ja, natürlich
Tandem, wie auch immer.
Ist die Europäische Union in den vergangenen Jahren bunter und vielfältiger geworden. Und sie leidet ja auch unter erheblichen Spannungen, weil wir uns auch in bestimmten zentralen Fragen nicht mehr auf einen Grundkonsens verständigen können. Beispielsweise, was heißt Demokratie, Freiheit, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit eigentlich in der Europäischen Union? Und das macht uns ganz schön zu schaffen. Und inzwischen haben wir natürlich sowohl in Berlin als auch in Paris erkannt, dass wir nicht als Dampfwalze durch Europa marschieren können, sondern wir müssen andere mitnehmen auf Augenhöhe. Aber das ist nichts Neues. Deutschland hat seine Rolle traditionell immer als Brückenbauer zwischen Ost und West, Nord und Süd gesehen. Oder wir haben uns auch immer als besonderer Sachwalter der Interessen der kleineren Mitgliedstaaten verstanden. Und was mich besonders freut, es ist uns ja wirklich gelungen, dass sehr schläfrige Weimarer Dreieck wieder zu beleben. Zum ersten Mal seit Jahren haben sich die Staats- und Regierungschefs, also der Bundeskanzler, der polnische Staatspräsident und der französische Staatspräsident wieder getroffen und haben deutlich gemacht, dass dieses Dreieck einen erheblichen Mehrwert mit sich bringt für Europa und gerade auch in unserer Geschlossenheit und Entschlossenheit in der Unterstützung der attackierten Ukraine.
Es war unter anderem Polen, das immer wieder darauf hingewiesen hat, welche Bedrohung von Russland ausgehen könnte, bevor uns in Deutschland, auch in Frankreich, das so richtig klar geworden ist. Den meisten eigentlich erst am 24. Februar letzten Jahres. Könnten Deutschland und Frankreich vorangehen, um eine Russlandpolitik, eine europäische Russlandstrategie zu entwickeln? Wir sind jetzt einige Tage nach einem gescheiterten Putsch. Hat das nochmal die Dringlichkeit unterstrichen?
Diese Strategie, die entwickelt sich ja gerade. Aber noch einmal, es wäre jetzt wichtig, dass wir von Anfang an auch die baltischen Partner, Polen, aber auch andere mittelosteuropäische Nachbarn und Freundinnen und Freunde damit einbeziehen. Und es ist für Frankreich ein sehr langer und steiniger Weg gewesen, von dem Dogma Osteuropa gehört zwar geografisch zu Europa, aber nicht politisch zu uns, hinzukommen zu einer klaren Öffnung der EU-NATO-Perspektive, nicht nur für die Ukraine. Das ist ein Quantensprung, das ist ein historischer Schritt nach vorne. Und natürlich hat es diese Diskussion auch in Deutschland gegeben. Ich will mal an manches erinnern, was realpolitisch auch aus deutschen Politikermündern immer wieder geäußert wurde. Halten wir uns im Osten Europas doch ein wenig zurück. Das ist der Vorwurf der Macht von Herrn Putin und von Russland. Wir müssen seine Interessen berücksichtigen und deswegen sollten wir uns nicht zu weit vorwagen. Wir haben uns ja eigentlich nicht vorgewagt, sondern ganz im Gegenteil haben uns die osteuropäischen Gesellschaften deutlich gemacht, wir wollen nicht unter russisches Kuratel gestellt werden, sondern wir wollen zu euch gehören. Wir wollen eure Werte genießen. Wir wollen auch so frei sein wie ihr. Und ich habe mich immer ein bisschen geschämt, wenn wir den Eindruck erweckt haben, vor allem gegenüber jungen Europäerinnen und Europäern in der Ukraine, in Georgien, auch in Armenien oder Moldau, die kalte Schulter gezeigt zu haben.
Halten Sie es eigentlich für möglich, dass sich ein solches Demokratiebedürfnis auch in Russland entwickelt? Ich meine, müssten wir nicht schon deswegen als Europäer, nicht nur Franzosen, nicht nur Deutsche, darauf eingehen? Angebote machen?
Das ist ja derzeit der bitterste Befund. Es ist eben nicht alleine Putins Krieg, sondern Putins Krieg wird von einer breiten gesellschaftlichen Mitte in Russland getragen. Für viele Russinnen und Russen existiert die Ukraine eigentlich nur aus einer Laune der Geschichte heraus. Eigentlich gehört sie zur russischen Einflusssphäre und ist Teil Russland. Im Übrigen gilt das auch für Belarus. Das hat sich tief in die DNA eingegraben. Der Imperialismus und Nationalismus, der Kolonialismus ist ja auch von Putin in den vergangenen Jahren bewusst genutzt worden, um eine vermeintliche Größe Russlands auch gegenüber seiner eigenen Bevölkerung darstellen zu können. Wirtschaftlich konnte er ja breiten Bevölkerungskreisen wenig liefern. Also wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben und der zivilgesellschaftliche Austausch unter ganz, ganz schwierigen Bedingungen ist ja nach wie vor in homöopathischen Dosen noch möglich. Aber eines sollten die Russinnen und Russen spüren. Diejenigen, die sich diesem Kriegsverbrecher und dieser Diktatur entgegenstellen, die haben unsere Sympathie, die genießen unsere Solidarität. Und ich hoffe, dass es uns irgendwann auch wieder gelingt, in einen gesellschaftlichen Austausch zu geraten und zu gehen, der Kultur, Wissenschaft, Forschung umfasst, kommunale Partnerschaften umfasst, aber dafür ist derzeit nicht die Zeit.
Wir haben jetzt sehr ausführlich über den Ukraine-Krieg, seine Folgen gesprochen. Aber es ist ja so, dass dieser Krieg eben einige Probleme nach sich gezogen hat, die dann auch dieses Verhältnis oder diese Missstimmungen entweder hervorgerufen oder beleuchtet haben im deutsch-französischen Verhältnis. Der Bundeskanzler hat ja einen Raketenabwehrschirm initiiert, dieses European Sky Shield, das sich vor allem aus Material aus Israel und den USA dann rekrutieren wird. Und das hat er getan, ohne sich mit Macron abzustimmen. Das war doch ziemlich schofel. Ich glaube, der Aachener Vertrag sieht das vor, dass man einander konsultiert in solchen Fragen.
Ich weiß nicht, Frau Mattei, ob es da keine Abstimmung gegeben hat. Aber auch hier schlagen, das sage ich ganz offen, zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe viele Jahre hinweg immer wieder auch dafür geworben, dass wir in der Sicherheits- und in der Verteidigungspolitik uns europäisieren. Und nicht zuletzt auch der Ukraine-Krieg zeigt ja, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, sind wir nicht schnell, nicht abschreckend, nicht verteidigungsfähig genug. Aber die französischen Partner setzen sehr auf europäische und ich könnte auch mal sagen auf französische Systeme, die aber sehr viel Zeit brauchen. Wir leben aber in einer Zeit des Krieges, wo wir schnell Lösungen finden. Und da setzt der Bundeskanzler und da setzen wir, wie viele andere Partner in Europa auch, auf pragmatische und schnelle Lösungen. Das heißt, wir überlegen jetzt nicht, ein super neues Auto irgendwann mal zu bauen, was kein Diesel und kein Sprit mehr braucht, sondern vielleicht mit wunderbaren Batterien oder mit Wasserstoff völlig klimaschonend fährt, sondern wir setzen jetzt darauf, sofort eine Hilfe zu bekommen. Das heißt, wir bedienen uns bewährter Systeme, die auch derzeit in der Ukraine eingesetzt werden. Und ich gebe zu, und deswegen sage ich es, schlagen zwei Herzen in meiner Brust, die sind nicht so europäisch, wie ich mir das eigentlich wünschte. Aber angesichts der derzeitigen Krisenlage können wir nicht einfach in vielen zentralen Fragen sagen, wir müssen jetzt erst noch mal 10 Jahre in die Entwicklung und in die Produktion setzen. Und das ist ein Dilemma. Und das tut mir auch weh, aber ich finde, dass wir angesichts eines Krieges schnell handeln müssen, um uns auch zu schützen und um unserer Verantwortung gegenüber der freien und demokratischen Ukraine nachzukommen.
Nun geht es im deutsch-französischen Verhältnis natürlich nicht nur um die hohe Politik, es geht auch um die Bürgerinnen und Bürger. Jetzt ist es so, dass immer weniger junge Deutsche Französisch lernen. Und in Frankreich ist der Rückgang von Schülerinnen und Schülern, die Deutsch lernen, offenbar noch dramatischer. Lässt das zwischenmenschliche Interesse am Nachbarn in unseren beiden Ländern nach?
Nein. Es gibt nach wie vor ein großes Interesse. Aber ich würde mich darüber freuen, wenn junge Französinnen und junge Deutsche Bock hätten auf den Osten Europas, der ja doch für uns nach wie vor noch ein großes, unbekanntes Land ist, ganz weit weg. Und warum sollten wir nicht diese jungen Menschen ermutigen, gemeinsam sich auf Reisen zu begeben? Denn ich glaube, Paris, Berlin, viele andere Teile Frankreichs und Deutschlands sind wohl bekannt, aber der Osten Europas, der zu uns gehört, der ist unbekannt. Da möchte ich gerne ansetzen. Was die Sprache anbelangt, da reden Sie natürlich mit dem Falschen, Frau Mattei. Ich habe mich damals in der Schule für Latein entschieden und für Englisch entschieden, habe nur ein Jahr Französisch gelernt. Das ist einer der Dinge, wo ich nicht sagen würde, je ne regrette rien, sondern doch, das bereue ich. Ich hätte lieber Französisch gelernt. Ich habe das immer als beschwerend erfunden, aber es kommt etwas anderes dazu. Weder Deutsch noch Französisch sind die Lingua Francas in Europa, sondern das Englische hat sich durchgesetzt. Das heißt, man darf nicht aus dem Nichterlernen einer Sprache schließen, dass sich junge Menschen für dieses oder jenes Land nicht länger interessieren.
Nun erschließt sich ja eigentlich das Schöne der deutsch-französischen Freundschaft, vor allem wenn man diese historische Perspektive immer noch betrachtet. Aber kann man die gerade jungen Menschen vermitteln? Sind sie da zuversichtlich? Egal, ob auf Deutsch oder Englisch oder Französisch.
Es rächt sich ja immer wieder, wenn wir unser Handeln nicht auch ausrichten auf der Grundlage historischer Erfahrungen und Kenntnisse. Und das erschreckt mich bisweilen, wie wenig wir wissen voneinander, von unserer gemeinsamen europäischen Geschichte, was uns eint und was uns trennt. Wir bräuchten also mehr Geschichtsbewusstsein. Ich habe in meiner Zeit in der Politik immer wieder festgestellt, wie wirkmächtig Geschichte nach wie vor ist, und wir können uns davon nicht entkoppeln und wir können nicht einfach einen Schlussstrich ziehen. Das gilt fürs Gute, das gilt aber auch vor allem für die tragischen Momente. Und deshalb wäre mir sehr daran gelegen, wenn wir immer wieder auch Mut machen mit der deutsch-französischen Geschichte, dass aus Feinden Freundinnen und Freunde werden können, dass man große Gegensätze überwinden kann, dass Freundschaft nicht Gleichmacherei bedeutet, sondern dass man durchaus auch eigensinnig und eigenständig sein kann, aber dass man trotzdem eine ganz tiefe emotionale Bindung hat. Und noch einmal, insofern könnte das, was Deutschland und Frankreich erlebt haben, durchaus eine Blaupause sein für viele andere Begegnungen, Partnerschaften in ganz Europa und in der Welt.
Herr Roth, worin liegt die Zukunft des deutsch-französischen Tandems?
Mehr Mut, mehr Ambition, mehr inklusiv, also inklusiver, einladend an andere Partnerinnen und Partner in Europa. Vor allem auch die Fähigkeit, vor allem denjenigen zuzuhören und diejenigen einzubeziehen in Mittelosteuropa, die sich von uns nicht so richtig ernst genommen gefühlt haben in den vergangenen Jahren. Und einfach auch den Streit in der Sache als etwas Positives zu sehen. Denn wenn man sich streitet und wenn es Reibung gibt, dann kann daraus ja durchaus etwas Wunderbares entstehen.
Vielen Dank, Herr Roth. Wie ist es um das deutsch-französische Verhältnis bestellt? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Gesprächs mit Michael Roth, dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD-Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.